Herzlich willkommen zum Bildungsplausch, dem Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. In diesem Podcast sprechen wir mit unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich mit aktuellen Fragen rund ums Thema Bildung auseinandersetzen. Woran forschen Sie gerade? Was motiviert Sie? Und wie war Ihr Weg in die Wissenschaft? Im Bildungsplausch erfahren Sie alles über spannende Entwicklungen in Bildung und Pädagogik und wir stellen Ihnen die Menschen hinter der Forschung vor. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß bei dieser Folge.
Vielen Dank fürs Einschalten. Nochmal herzlich willkommen zum Bildungsplausch. Mein Name ist Max Wetterauer, ich arbeite im Transferzentrum der Hochschule und ich darf heute einen neuen Kollegen der Pädagogischen Hochschule Heidelberg hier im Bildungsplausch zum Gespräch begrüßen, Professor Dr. Martin Giese. Herr Giese, ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass das klappt. Sehr schön.
Herr Giese, Sie sind Professor der Sportwissenschaft und Sportpädagogik an der PH Heidelberg und ich sagte eben auch, neuer Kollege, tatsächlich wurden Sie gerade eben erst im April diesen Jahres an die Pädagogische Hochschule Heidelberg berufen. Deswegen an dieser Stelle jetzt erstmal noch ein ganz herzliches Willkommen. Haben Sie sich schon so ein bisschen einleben und einrichten können?
Naja, das ist, also erstmal vielen Dank für den Willkommensgruß. Die Sache mit dem Einleben ist natürlich schwierig unter Corona und dem Distanzlernen und also ich kannte gerade im Sport verschiedene Kollegen ja vorher schon, wie man Kollegen so aus Tagungen halt so kennt, aber jetzt so wirklich einleben, das geht langsam. Geht langsam von sich, ja.
Ja, vielleicht kommt es so langsam mit dem Sommer dann.
Ja, das hoffe ich schon. Also es geht langsam, aber es braucht einfach länger, ne, wenn man die Kollegen nicht sieht und auf dem Flur nicht reden kann und auch in der Verwaltung und in allen anderen Bereichen, es geht langsam vorwärts mit dem Einleben, aber es funktioniert, ja.
Ich sagte ja bereits, dass Sie in der Sportwissenschaft und Sportpädagogik forschen. Eine Ihrer Schwerpunkte ist dabei ja die Bewegung und Sport in inklusiven Settings.
Ja.
Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so einen groben Einblick geben, mit welchen Fragen Sie sich dabei konkret beschäftigen?
Ja, gerne. Also vielleicht hole ich so ein ganz bisschen aus, weil das, was ich da mache, hängt so ein bisschen auch an meiner Biografie natürlich. Diese Zuspitzung auf diese Inklusionsthemen, die hängt stark damit zusammen, dass ich einerseits zwar in der Sportpädagogik promoviert bin, also ich habe ganz klassisch gymnasiales Lehramt studiert in Mainz und in Marburg dann, habe auch erstes und zweites Staatsexamen gemacht. Bin aber sehr früh schon in Marburg mit dem Förderschwerpunkt Sehen in Kontakt gekommen, im Kontext von Sport. Habe dann meine universitäre Anbindung zuletzt, die war in Berlin an der Humboldt-Universität bei den Reha-Wissenschaftlern. Also das heißt, ich habe dann nach dem zweiten Staatsexamen und parallel zum Schuldienst noch einen Master in Blinden- und Sehbehindertenpädagogik gemacht. Also habe dann noch eine sonderpädagogische Qualifikation erworben. Und aus dieser Doppelqualifikation heraus entstehen halt viele auch meine eigenen Forschungsthemen. Und das ist ja doch recht eigen oder vielleicht auch so eine Besonderheit bei mir, dass ich zwar in der Sportpädagogik promoviert bin, aber habilitiert bin ich dann in den Reha-Wissenschaften. An dieser Schnittstelle ergeben sich natürlich viele interessante Themen. Und da ist der Inklusionsgedanke natürlich, der bietet sich ja geradezu an. Da ich in Berlin an der HU in der Blinden- und Sehbehindertenpädagogik war, sind die Inklusionsthemen bei mir stark auch an den Förderschwerpunkt Sehen geknüpft. Das heißt, primär geht es natürlich um die Frage, wie wir inklusiven Sportunterricht so gestalten können, dass der für Menschen mit und ohne Behinderungen möglichst zugänglich ist. Das ist halt auch natürlich schon gleich eine Einengung. Ich meine, der Inklusionsdiskurs ist ja sicherlich mehr als nur das Thema Behinderung, oder in Anführungszeichen nur. Aber in den zentralen Fragen bei mir ist das schon stark an die Differenzlinie Behinderung gekoppelt. Die zweite Besonderheit, vielleicht die sich auch aus der Biografie erschließt, ist, dass ich neben meinen universitären Tätigkeiten immer durchgängig an Schule war. Also ganz lange, wie ja viele Kolleginnen und Kollegen an der PH ja auch, eine ganz lange Schulbiografie und war immer zwischen Theorie und Praxis und zwischen Sport und Behindertenpädagogik. So, das sind so die beiden, so die Schnittstellen tätig. Und deshalb hat meine Arbeit und die Forschungsarbeiten haben auf der einen Seite zwar einen starken theoretischen oder auch so grundlagentheoretischen Schlagseite, würde ich das mal nennen. Aber es geht immer darum, für mich zumindest in meiner Lesart auch zu schauen, was das für die Praxis und auch für die schulische Praxis bedeuten kann.
Wir können ja vielleicht mal ein bisschen konkreter werden. Sie hatten, das ist bei mir, bei meiner Recherche ist mir ein Artikel aufgefallen, wo ich schon ein bisschen bei der Überschrift hängen geblieben bin.
Ja.
Sie hatten den Artikel mit einem Zitat überschrieben. Ich zitiere jetzt: Wir sind eine normale Schule für normale Leute. Mhm. Und dann geht der Titel weiter: Exklusionserfahrungen und Ressourcen blinder und sehbehinderter Schülerinnen und Schüler in inklusiven Schulsettings.
Ja.
Können Sie vielleicht mal kurz erklären, auf was für Exklusionserfahrungen Sie gestoßen sind bei Ihrer Recherche?
Ja, gerne. Also das ist so recht typisch für das, was mich zurzeit so umtreibt. Ein Forschungsprojekt, das ich gerade, wo erste Projekte und auch erste Publikationen schon draußen standen sind, nämlich auch den Sie gerade ansprechen, das läuft bei mir unter der Bezeichnung Grammatiken der Exklusion. Dahinter steht die Idee, die These, dass wir in der Inklusionsforschung, in der allgemeinen Inklusionsforschung, aber auch in den fachbezogenen Inklusionsforschung, zum Beispiel jetzt im Fachsport, viel zu stark auf sowas wie Gelingensbedingungen schauen. Wir haben ganz viel Forschung zu Fragen, wie Lehrkräfte, wie Schulleitungen, wie Eltern, wie Schulverwaltungen Inklusion eigentlich bewerten, was für die wichtig ist, also angehende Sportlehrkräfte, was ist für die relevant, damit Inklusion klappt. Wir haben viel methodisch-didaktische, konzeptionelle Arbeiten. Aber was fehlt oder wirklich unterbelichtet ist, das ist die Stimme der sogenannten Betroffenen selbst. Also anscheinend wird immer nur über Menschen mit Behinderung gesprochen, aber die Stimmen derer, um die es ja eigentlich geht, die sind unterbelichtet. Die stehen ganz wenig im Fokus. Und in diesem Beitrag, den Sie da gerade ansprechen, das war genau so die Idee. Wir sind an eine Schule gegangen für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche an einem Gymnasium, an das einzige Gymnasium, das grundständig für sehbehinderte Kids im ganzen deutschsprachigen Sprachraum existiert. Das heißt, es sind so wenige Kinder mit Sehbehinderung, die dann auch keine zusätzlichen Behinderungen haben und Abitur machen wollen und auch geistig und intellektuell und von allen anderen Skills her das gut hinkriegen, dass man für den ganzen deutschen Sprachraum dafür nur eine Schule braucht. So. Und wir haben dann Schüler befragt, die während der gesamten SEC 1.
Das ist Sekundarstufe 1, meinen Sie?
Genau, also 5. bis 10. oder 9. Das Bundesland kann das sich teilweise unterscheiden. Also Mittelstufe, Unterstufe, Mittelstufe. Durchgängig in inklusiven Schulen waren. Also in Schulen, wo die Sehbehinderten mit nicht sehbehinderten Kindern gemeinsam unterrichtet wurden. Und dann haben wir uns Schüler rausgenommen, so als Stichprobe, als Sample, die zum Ende zum Übergang zur SEC 2, also zur Oberstufe, sich dann doch noch entschieden haben, die inklusive Schulung zu verlassen. Und die sind dann ja quasi erwachsen, die sind ja zwischen 16 und 18 in diesem Zeitfenster. Und dann gezielt sagen, das hier war ja alles gut und schön mit der Inklusion, aber jetzt für mein Abi gehe ich doch noch auf eine Förderschule. Und dahinter stand die Idee, dass da ja was passiert sein muss. Also der Übergang, der Wechsel zu so einer Schule, deshalb habe ich das mit dem großen Einzugsgebiet erwähnt, weil es halt nur eine gibt. Das bedeutet für alle die Schüler, die wir befragt haben, ein massiver Umbruch ihrer Biografie. Die müssen ihren Heimatort verlassen, die wohnen, keine Ahnung, hinter München irgendwo und gehen dann auf einmal hier nach Mittelhessen auf diese Schule. Das heißt, die müssen ins Internat, die verlassen ihre Freunde, die verlassen ihre Eltern, die treffen ihr ganzes Leben um und dahinter steckt so unsere Forschungsthese, da muss ja richtig was passiert sein. Nachdem das ja 10 Jahre lang lief oder 9, irgendwie ja scheinbar. So, und mit diesen Schülern haben wir qualitative Interviews geführt über Barrieren. Das war so das Schlagwort. Wir haben versucht, die Barrieren rauszufinden, die sich diesen Kids gestellt haben, Jugendliche. Und zentrale Ergebnisse sind, dass wir unterscheiden müssten, so die These. Ja. Also auf der einen Seite gibt es sowas wie Schul- und Unterrichtsorganisatorische Barrieren für diese Jugendlichen. Also Beispiele sind, mit dem Nachteilsausgleich stimmt was nicht. Die Lehrkräfte machen eine falsche Methodik, Didaktik. Die Gruppengröße ist eigentlich zu groß. Die Räume sind nicht geeignet für Sehbehinderte oder die müssen ständig in einen anderen Raum und dann ihre ganzen Laptop und so auspacken und einpacken und woanders hin. So, das sind so die Probleme und an denen ist ein Großteil der Forschung, gerade so methodisch-didaktische Sachen. Aber viel entscheidender hat sich für uns herausgestellt in den Interviews, dass es Barrieren auf der sozial-emotionalen Beziehungsebene gibt, und zwar mit den Lehrkräften und den Mitschülern. Das heißt, fehlende Wertschätzung durch die Lehrkräfte. Im Sport haben wir quasi bei allen, die wir da befragt haben, das Phänomen, dass die gar nicht mitmachen durften. Die saßen dann auf der Bank 5 Jahre lang oder haben Liegestützen gemacht oder mussten, einer wurde in den Geräteraum abgeschoben. Und dahinter, das macht ja was mit den Jugendlichen. Und das scheint ein ganz zentraler Baustein zu sein. Und daher stammt noch dieses Zitat, das war ein Originalzitat, die ein Proband in der Studie von einer Schulleitung zu hören bekommen hat, nachdem diese Jugendliche über Jahre immer wieder ihre Bedarfe und ihre Wünsche versucht hat zu artikulieren. Da war der Kommentar: Ach, das hier ist eine Schule für normale Leute und da hast du keinen Platz. So, geh doch auf eine Förderschule. Und das sind so die Ergebnisse und das gilt auch für die Peers-Beziehungen und die scheinen noch relevanter zu sein. Wenn auf dieser emotional-sozialen Ebene was nicht stimmt, gerade mit den Peers, wenn die Peer-Beziehungen dauerhaft gestört sind, Mobbing oder solche Sachen, dann ist eigentlich nichts mehr zu retten. Dann ist auch egal, wie die Lehrkräfte methodisch didaktisch unterrichten, ob der Nachteilsausgleich stimmt und sowas, dann ist das ganze Ding gescheitert.
Hatten Sie sich in der Untersuchung vor allem auf die Sportwissenschaften gestützt oder hatten Sie einen insgesamten Blick auf die Schule geworfen, vielleicht um diese Barrieren zu erkennen?
Ja, gute Frage. Also es stand wieder genauso meinem Werdegang, so an der Schnittstelle zwischen Sport und Behindertenpädagogik. Die Studie, das war ein Drittmittelprojekt, wo auch inzwischen mehrere Publikationen draus entstanden sind, die hatte erstmal keinen Sportfokus. Es ging erstmal ganz allgemein um die Frage, welche Barrieren sehbehinderte Jugendliche in der inklusiven Schule erlebt haben oder rekonstruieren für sich, subjektiv rekonstruieren. Und welche so massiv sind, dass man sich dann am Ende der Sek 1 doch noch entscheidet, mein Gott, das hier hat alles keinen Sinn, ich muss das jetzt anders machen. Dabei hat sich dann aber gezeigt, und deshalb gibt es da jetzt auch 2 Sportveröffentlichungen draus, dass die Probleme nicht in allen Fächern gleich sind, sondern die Probleme entstehen scheinbar primär in naturwissenschaftlichen Fächern, so mit hohen Anschauungsbedarfen, Mathematik, Physik, Chemie und Sport. Das sind die Fächer, wo der Leidensdruck besonders hoch war. Und obwohl das nicht explizit gefragt wurde, wurden ständig und wiederholt Beispiele der Jugendlichen aus dem Sportunterricht erzählt. Also wir haben so episodische Interviews geführt, wo die dann aufgefordert wurden, so Episoden aus ihrer Schulbiografie zu erzählen und im Nachhinein zu bewerten, wie das für sie war eigentlich. Knapp ein Viertel bis ein Fünftel, Pi mal Daumen, aller Beispiele, die genannt wurden, haben sich auf den Sportunterricht bezogen. Sonst andere Fächer wurden eigentlich gar nicht benannt, obwohl es offene Fragen waren. Aber das sind die Unterschiede dann marginal. Also im Sportunterricht ist es dasselbe. Die Ergebnisse zeigen hier oder deuten darauf hin, dass die Frage nach der Farbe des Balles für Sehbehinderte oder ob man jetzt einen Klingelball nimmt oder nicht oder ob man jetzt besonders anschauungsorientiert unterrichtet oder nicht, das ist alles schon irgendwie relevant. Das ist auch wichtig. Da muss man auch drüber forschen, was da günstige Zugänge sind. Aber wenn auf der sozial-emotionalen Beziehungsebene das nicht klappt, dann sind diese ganzen Sachen mehr oder weniger egal. Dann lässt sich da auch mit der anderen Ballfarbe nichts mehr retten.
Was würden Sie denn sagen, kann eine Schule oder können Lehrkräfte, vielleicht ist auch konkret bezogen auf Sportlehrerinnen und Sportlehrer, vielleicht aus ihren Forschungsergebnissen ableiten und für ihren Alltag vielleicht Schlussfolgerungen noch umsetzen?
Ja, das ist eine gute Frage. Und da steckt ja auch so ein bisschen die Frage drin, was wir für die Lehrkräfte-Ausbildung auch ausgewinnen können. Das ist recht schwierig, so finde ich. Das ist nicht unmittelbar Ziel unserer Studie. Also auf Ihre Frage geben die Daten jetzt erstmal so ganz konkret keine Hinweise. Von daher muss man da wirklich so ein bisschen jetzt konstruieren, ein Stück weit auch spekulieren. Aber ich denke, fundamental erscheint mir erstmal, dass die Lehrkräfte, die schon in den Schulen sind und auch in die angehenden Lehrkräfte, die müssen dafür sensibilisiert werden, welche enorme Verantwortung sie für dieses sozial-emotionale Setting haben. Die müssen dafür fähig gemacht werden, sowas zu moderieren. Die müssen dafür Antennen kriegen oder auch eine Diagnostik an die Hand kriegen, wann Peers-Beziehungen unglücklich sind, toxisch sind, durch Mobbing und solche Sachen geprägt sind. Ich meine, wenn das erstmal offensichtlich ist, kann man das hier gar nicht sehen. Aber es scheint eine Ebene zu geben, die subtiler ist, die von dem pädagogischen Geschick der Lehrkraft abzuhängen scheint, sowas zu erkennen. Und wenn ich das erkenne, das auch so zu moderieren, dass die Kinder, die hier für die ja dieser inklusive Sportunterricht ja eigentlich adressiert ist, da auch einen Zugang finden kann oder diesen Kindern und Jugendlichen auch einen Zugang bieten kann in schulischen. Und das ist, haben wir in der Forschung und in der Lehrkräfteausbildung bisher kaum im Blick. Die Arbeiten, die wir haben, gerade im Sport, da geht es dann wirklich so um methodisch-didaktische Anpassungen, um so gestickte Unterrichtssteuerung, Classroom-Management und diese ganzen Sachen. Das ist alles gut und wichtig. Aber bei dem anderen, glaube ich, ist der Nachholbedarf am größten zurzeit noch.
Sie hatten jetzt ja sich auf eine konkrete Schule in dieser Studie bezogen. Würden Sie aber sagen, dass das ein generelles Problem ist, dass man auch vielleicht an dieser Schule exemplarisch sehen kann, was inklusive Lernsettings angeht?
Ja, das ist auch eine schwierige Frage. Also erstens darf man ja nach meinem Empfinden die eigenen Ergebnisse, sollte man die nie zu sehr überbewerten. Man muss da immer vorsichtig sein und da sollte da immer bescheiden mit solchen Dingen umgehen, plädiere ich zumindest dafür. Das auf der einen Seite sind die Ergebnisse nicht besonders repräsentativ, weil wir aus anderen Kontexten wissen, dass die Art der Behinderung ja doch einen fundamentalen Einfluss auf das gesamte Inklusionssetting hat. Also jemand mit einer Hörbehinderung, für den mag das vielleicht schon wieder ganz anders aussehen. Und jemand mit einer Verhaltensbehinderung, also im Förderschwerpunkt emotionale soziale Entwicklung, da mag die Sache auch wieder und das ganze soziale Setting auch wieder ganz anders aussehen. Also gerade diese ESE, wie dieser Förderschwerpunkt hier abgekürzt heißt, mit den Kindern, die ja sich durch ein sozial nicht angepasstes Verhalten unter anderem zeigt, das sind die Barrieren auf der sozial-emotionalen Ebene, liegen die ja gerade in der Behinderung, dass da Störungen entstehen. Und da muss man, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein. Auf der anderen Seite ist dieser Forschungszugriff, den wir wählen, der hat gerade so ein bisschen Rückenwind und da gibt es jetzt aus 2021, also jetzt wirklich ganz aktuell, da entstehen so ein paar Sachen. Also wir haben ähnliche Zugriffe bei Tauben und bei Menschen mit einer geistigen Behinderung, bei Menschen mit Autismus. Und die gehen eigentlich immer in dieselbe Richtung, diese Kinder und Jugendlichen, die bleiben unsichtbar. Die werden vergessen, die hinter den ganzen Inklusionsforschungen, so diese Best-Practice-Forschung, wie toll doch alles klappt, wenn ich das und das Projekt mache. Da muss man, denke ich, in Betracht ziehen, dass man hier so eine Art Subsegregation betreibt. Das heißt, man schaut zwar dann auf Menschen mit Behinderungen, aber durch die Wahl der Studienteilnehmer hat man doch aus der Gruppe der Behinderten doch nur die im Blick genommen, die über die größten sozialen Kompetenzen, über die besten kognitiven Voraussetzungen, über das beste soziale Setting und dass man da nur sich an denen orientiert, die besonders anpassungsfähig sind.
Da sprechen Sie eigentlich jetzt auch einen wichtigen Punkt an, der auch essentiell ist, glaube ich, um Wissenschaft im Prozess und auch die wissenschaftliche Methode zu verstehen. Sie hatten jetzt ganz stark von den Einschränkungen in der Aussage der Studie von Ihnen jetzt Bezug genommen. Das ist natürlich auch eine schwierige Angelegenheit. Sie hatten jetzt ja gesagt, Sie gehen auf und Sie sind mit qualitativen Interviews an dieses Thema herangegangen. Das heißt aber natürlich auch, dass diese jeweiligen Interviewpartnerinnen und Partner natürlich nicht für alle sprechen können. Also ist das so das gängige Verfahren, aber was man in dem Forschungsbereich anwenden muss? Also würden Sie sagen, eine qualitative Befragung ist oder ein qualitatives Interview nach gewissen Standards ist dort erfolgsversprechender von der Methode her als zum Beispiel quantitative Auswertung?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass wir das, was diesen Forschungszugriff, den wir gemacht haben, als ein Mosaikbaustein sehr wohl braucht. Ich würde das aber gar nicht gegeneinander stellen. Also wir haben jetzt, es ist gerade eine Forschungsarbeit fertig geworden von einer Kollegin aus Landau, die über ähnliche Fragen mit dem quantitativen Zugriff geforscht hat. Man sieht da, dass recht viele Kinder mit einer Sehbehinderung in der Inklusion, dass das sehr gut laufen kann. Aber das ist ja auch gerade die Gefahr. Also über die Fälle, über die ich hier rede, das sind scheinbar die Ausnahmen. Also vielleicht auch nochmal so zur Einordnung, das hatte ich ja vorhin auch so ein bisschen angemoderiert schon. Wir haben ja nur Leute befragt, jetzt in dieser speziellen Studie, deren Inklusionserfahrungen so traumatisch gewesen sein muss, dass sie ihr ganzes Leben umkrempeln und doch auf eine Förderschule gehen. Da muss ja richtig was passiert sein. Und die Wahl auf diese spezifische Personengruppe ist natürlich schon eine enorme Einschränkung. Und das schafft ja eine Vorselektion, auch in den Ergebnissen. Das heißt, da werden nur Ergebnisse rauskommen, wo die Leute sagen, oh, das war eine Katastrophe. Und da muss man natürlich vorsichtig sein. dass man das dann nicht per se verallgemeinert. Nur meine These dazu ist, dass wir diese Forschung trotzdem brauchen. Und ich glaube, an diesem spezifischen Punkt können nur qualitative Befragungen dann auch spannende Ergebnisse liefern, weil wir sonst diese Stimmen, die werden überhört. Weil wenn ich mir jetzt den quantitativen Datensatz der Kollegin anschaue, dann könnte man ja sagen, ist alles gut, die meisten gehen doch auf eine inklusive Beschulung und das läuft doch und fertig. Und dann gehen die Stimmen derer, bei denen es eben gerade nicht läuft, schnell wieder unter. Aber der Ansatz wäre ja, vielleicht gibt es ja auch bei denen es gut läuft, vielleicht kann man ja für die es scheinbar gut läuft, sagen wir mal so, vielleicht kann man da ja auch Bedingungen so umgestalten, dass es die auch nicht so viele Barrieren haben. Und die Stimmen derer, die aus diesem System sozusagen herausfallen, die sollten schon eine Stimme kriegen, finde ich. Aber man muss schon nach meiner Lesart sich klar machen, dass das eine spezifische Stimme ist. Darf man auch nicht überbewerten. Man muss die auch einordnen in größere quantitative Zusammenhänge. Aber sie nicht zu hören, ist auch ein Problem, weil wir dann einfach das Bild nicht vollständig kriegen. So würde ich da argumentieren.
Das ist ja auch ein deutlich individuellerer und auch persönlicherer Zugang, würde ich jetzt mal aus meiner distanzierten Position einschätzen. Ich denke mal, so ein qualitatives Interview hat wahrscheinlich mehr Möglichkeiten, auf konkrete Fragen auch irgendwie spezieller einzugehen oder den Interviewpartnerinnen und Partnern mehr Möglichkeiten zu geben, auch ausführlicher vielleicht zu antworten.
Ja, unbedingt, das würde ich auch sagen. Also dazu kommt auch noch so als vielleicht als methodischer Hinweis oder Sache noch, dass ich an der Schule, wo wir das gemacht haben, teilweise auch als Lehrer war. Und ich die Leute, die hier interviewt waren, die kannte ich alle. Das gibt dem Ganzen auch methodisch nochmal einen besonderen Schlag, eine besondere Perspektive, weil ich die mit den Probanden ein Vertrauensverhältnis hatte. Die habe ich lange unterrichtet, also lange heißt über ein Jahr alle. Und befragt wurde aber nur die Schulzeit vor der Schule, an der ich dann mit diesen Jugendlichen zusammenkam. Also sonst wäre es ja auch irgendwie komisch geworden. Sonst hätten die über mich irgendwie ein Urteil fällen sollen. Das wäre sicherlich, hätte nicht funktioniert. oder da hätte man ja sicherlich nicht erwarten können, dass die offen reden.
Ja, klar.
Aber jetzt in dem Kontext war das, glaube ich, ganz hilfreich, weil da geht es ja schon auch an persönliche, an Verletzungen, an Traumatisierungen und das Zitat, das sie da anfangs hatten, dass wir auch einen Beitrag als Ziel vorangestellt haben. Ich weiß nicht, ob das einem Fremden einfach so erzählt werden würde. Das sind ja auch um Verletzungen und.
Ja, das stimmt. Sie hatten jetzt gerade schon nochmal darauf angesprochen, dass Sie ja als Lehrer dort auch gearbeitet haben. Sie haben ja insgesamt sehr viel Lehrerfahrung tatsächlich sammeln können. Ich hatte mal nachgeschaut, zwischen 2005 und 2014 waren Sie ja an verschiedenen Gymnasien und Förderschulen auch als Lehrer aktiv.
Ja, genau.
Hat das Ihnen eigentlich einen Zugang zu diesem Themenbereich gegeben? Also kam durch die Praxis der Wunsch, in der Theorie aktiv zu werden?
Ja, das würde ich schon so sagen. Also das hat sich immer gegenseitig irgendwie befruchtet. So. Also ein anderes Thema, vielleicht wenn ich das immer so ein bisschen auf einen anderen Forschungsbereich lenke, der auch typischer sportpädagogisch ist, da war das zum Beispiel so. Also ich habe noch ein Projekt mit einem Kollegen aus Berlin von der HU, mit dem allgemeinen Erziehungswissenschaftler da. Und da geht es so um Übungsprozesse. Also wir gehen so der Frage nach, wie eigentlich üben und die Übung theoretisch so modelliert werden kann in der Übungsforschung, dass wir daraus auch praktische Konsequenzen für den Sportunterricht gewinnen können. Und das folgt unmittelbar meinen Erfahrungen in der Schule, aber auch persönlichen Erfahrungen in eigenen Lernprozessen. Mhm. Wenn man im Sportunterricht versucht, die motorischen Fertigkeiten von Kindern zu erweitern, dass die besser schwimmen, dass die auf so einer individuellen Leistungsebene von sich sagen würden, ja, ich kann jetzt besser Tennis spielen, besser Volleyball spielen. Das ist im Sportunterricht ja mit dem begrenzten Zeitfenster doch schwer zu realisieren. Und viel geht da aber ganz sicherlich über Übungsprozesse. Und nach welchen Kriterien wird sowas eigentlich gestaltet, dass das auch in einem demokratischen Menschenbild, dass das partizipativ geschieht und dass das in unsere bildungstheoretischen und anthropologischen Wunschannahmen, die wir in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsordnung ja auch haben, damit das Hand in Hand geht und trotzdem aber auch Übungsgewinne, also Fertigkeitsgewinne sichtbar werden, die sich dann daran zeigen, dass die Leute dann sagen, boah, cool, nach diesem Sportkurs ist jetzt mein Tennis echt besser geworden, zum Beispiel. So, ganz konkret. Und das weiß nicht, wer Sport macht, kennt das aus seiner eigenen Biografie auch so, ne, wenn man sich irgendwo reinkniet und besser werden will. Und das gibt es ja auch in der Musik, also gibt es ja überall diese Prozesse, ne, dass man besser Klavier spielen möchte und so weiter. Genau, und da hat sich das eins zu eins mit dem, was ich im Unterricht erlebe und wo ich mir denke, mein Gott, wieso kommen die Schüler nicht vorwärts? Was mache ich denn hier? Das, oder was kann ich denn anders machen, damit der und die vielleicht auch noch da irgendwie einen Lernsprung, also einen motorischen Lernsprung irgendwie hinkriegen? Genau, und da befassen wir uns ganz viel mit Übungsforschung.
Würden Sie sagen, so ein bisschen mit Blick auf diesen großen Überbegriff Motivation für die Forschung, haben Sie das Gefühl, dass das, was Sie tun, auch tatsächlich dann Auswirkungen in der Alltagspraxis von Lehrerinnen und Lehrern hat? Also ist das etwas Motivierendes, weil Sie sehen, gut, was ich hier mache, das kommt in den Schulen an?
Ja, da bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Also da sind wir bei dem Thema von vorhin, ne? Das ist, glaube ich, auch sehr schnell so eine Wunschvorstellung von vielen Forschern, dass das, was man da so macht und was man da rausregt, so toll und wichtig ist, dass das die Welt verändert. So ein bisschen flapsig formuliert jetzt, ja. Ich glaube, da muss man vorsichtig sein. Also ich publiziere oder bespiele auch noch neben den in der Wissenschaft so wichtigen Peer-Review internationalen Beiträgen auch, versuche ich auch mich in auch Texte in didaktischen Praxiszeitschriften im Sport immer wieder unterzukriegen. Mhm. Ich würde da das so ein bisschen teilen. Wir haben im Sport zumindest diese Tradition von so Unterrichtsmaterialien, Unterrichtshilfen, so ganz praktischen Sportzeitschriften, die so für die Unterrichtsvorbereitung genutzt werden können. Und wenn ich so schaue, was meine Kollegen in den Schulen und auch auch im Referendariat, diese wissenschaftlichen Papers, worüber wir vorhin gesprochen haben, der eine ist in einer großen internationalen Journal erschienen, da muss man ja realistisch sein, das liest ja niemand im deutschen Sprachraum, behaupte ich mal einfach so. Also das liest, ja, niemand ist natürlich Quatsch, aber an der pädagogischen Front liest das niemand, sagen wir es mal so.
Für den Alltag ist es natürlich schwierig, sich in der Mittagspause mal eben kurz so ein Journal unter den Arm zu klemmen und beim Pausenbrot irgendwie kurz einen Artikel zu lesen.
Das geht gar nicht. Ne? Die kriegt man ja als Lehrer gar nicht. Die sind ja in internationalen Verlagen erschienen. Da hat ja eine Lehrkraft überhaupt gar keinen Zugriff drauf. Das ist völlig illusorisch. Von daher war schon immer auch mein Bestreben, dass ich zu den theoretischen Sachen, die ich mache, Praxisbände mache. Promoviert habe ich ja über erfahrungsorientierten Sportunterricht und da eher philosophischen Arbeit geschrieben über Ernst Cassirer, so ein Neokantianismus und was dessen philosophische Theorien eigentlich für eine Theorie der Erfahrung im Sport leisten können. Da würde ich auch sagen, das ist in Uni und Forschung interessant und da wird immer wieder drauf angesprochen, aber das ist keine Lehrkraft, will sich mit 300 Seiten Philosophie, Sportphilosophie auseinandersetzen, oder die wenigsten Lehrkräfte muss da ja auch, sollte sich da vor so Verallgemeinerungen natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Also die wenigsten Lehrkräfte interessieren diese theoretischen Hintergründe. Und dann habe ich aber zu diesem Band ein Praxisband nochmal gemacht, wo ich zu verschiedenen Sportarten versucht habe zu zeigen, so, und aus diesem ganzen Theorie heißt aber, Skifahren mit Schülern unter so einer Perspektive könnte im Unterricht so aussehen, mit den Übungen.
Das heißt, aber Sie versuchen eigentlich bei Ihrer Forschung auch immer so ein bisschen den Blick zu haben, okay, das muss ich jetzt vielleicht nochmal in einer Art und Weise zweitverwerten, sodass Lehrerinnen und Lehrer im Alltag das irgendwie auch praktischer irgendwie nutzen können.
Das würde ich auf jeden Fall so sagen, genau. Und deshalb habe ich am Anfang ja noch kurz was über meinen Werdegang gesagt. Das ist, glaube ich, behaupte ich, meiner Biografie geschuldet, dass ich immer auch, bis auf 2 Jahre, wo ich an der HU war, ansonsten ja immer auch in Schule war und das mir irgendwie wichtig ist. Wenn das nur universitärer Selbstzweck ist, dann verselbstständigt sich das auch ganz schnell auf einer Ebene, die dann doch sehr, sehr artifiziell und künstlich sein kann. Kann, muss nicht, aber kann. Und im Wissenschaftsbetrieb hat das ja schon auch etwas von einem Nachrennen nach Scores und Impact-Faktoren und welches Journal wird hier bespielt und wer kriegt wo Beiträge unter. Dieses Wissenschaftsspiel, ich glaube nicht, dass das per se immer dafür sorgt, dass auf der Ebene der Anwendung dann auch die besten Papers und die besten Projekte auch dann am prominentesten publiziert werden. Das entwickelt eine Eigendynamik, die man auch kritisch sehen sollte, nach meinem Empfinden zumindest.
Lassen Sie mich dann gerade noch eine letzte Frage zwischenschieben. Ja. Wir nähern uns langsam dem Ende der Folge. Ich würde aber trotzdem noch gerne wissen, wie Sie es denn eigentlich dann zum Beispiel mit so einer Plattform wie ResearchGate halten. Das ist mir in meiner Recherche aufgefallen, dass Sie ResearchGate sehr ausgiebig bedienen. Vielleicht für diejenigen, die es nicht kennen, das drücke das jetzt sehr flapsig aus, das ist eine Art soziales Netzwerk für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, in der sie ihre Forschung vor allem in Abstract-Form kurz präsentieren können, die auch so ein bisschen den Austausch untereinander fördern können.
Genau. Ja, ich nenne das flapsig immer so ein bisschen Facebook für Wissenschaftler, aber das ist ja so genau, wie Sie das gerade formuliert haben. Das bediene ich recht intensiv. Das ist dem geschuldet, dass dieses ganze Wissenschaftssystem ja auch von inneren Widerständen und von inneren Widersprüchen durchzogen ist. Und das spiegelt sich natürlich auch in Biografien wieder. Wenn ich gerade so ein paar kritische Anmerkungen gemacht habe, auch zu der Eigenlogik ich würde das so eine neoliberale Verwertungslogik der Wissenschaft nennen, so würde ich das
formulieren. Publish or perish.
Ja, genau, sowas. Und dann kann man das zwar kritisch sehen, entziehen kann man sich dem aber nicht, wenn man berufbar bleiben möchte. Also dass die Berufung jetzt nach Heidelberg funktioniert hat, hat mich natürlich sehr gefreut, aber das ist für jemanden mit meiner Biografie, der in einem anderen Fach habilitiert ist, als er promoviert ist, das ist ganz schwierig. Dann müssen sie erstmal irgendwo unterkommen auf einem Lehrstuhl, weil wenn sie nicht gewollt werden oder das irgendwie nicht passt, dann kann man ja immer argumentieren, ja Gott, der ist ja gar nicht, der spielt ja auf verschiedensten Hochzeiten, das ist nichts für uns. Wir brauchen so ganz klassisch eindimensionalen Sportpädagogen. Das war jetzt hier ja gerade nicht so. Und dann ist es ja umso wichtiger, dass man auch die in Anführungszeichen harten Währungen der Wissenschaft bedient. Und ja, natürlich achte ich auch darauf, wo ich publiziere und wie mein Impact-Faktor ist und dass ich bei Research Geld ein hohes Scoring habe und das Beispiel bediene ich und schaue natürlich auch, wo ich dann im Vergleich an der PH zu anderen Kollegen und Kolleginnen stehe. Klar mache ich das. Mhm. Versuche aber mir schon auch immer klar zu machen, dass das nur eine Perspektive sein sollte und dass man sich daran nicht verlieren darf. Ne? Das ist das, was ich so meinte. Das ist nicht zu bespielen, kann ich mir gar nicht leisten. Dann irgendwo muss man auch so seine Visibility, wie das dann so schön auch heißt, ne? Abliefern. Man muss ja auch abliefern. So, ne? Und dieses Abliefern folgt auf einer eigenen Logik, die nicht immer unbedingt eins zu eins mit den inhaltlichen Qualität oder inhaltlichen Bedarfen an der pädagogischen Front in Schulen zum Beispiel Hand in Hand geht.
Mhm. Gleichzeitig kann man aber auch sagen, dass Positive zum Beispiel für mich in dem Fall, es ist für mich dadurch sehr einfach natürlich und jetzt auch für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie zum Beispiel mal schauen möchten, was Herr Giese so alles publiziert hat, das ist natürlich alles da relativ gebündelt auf einer Plattform, auf einem Fleck gesammelt. Das heißt, es ist natürlich auch eine Art der Transparenz gewissermaßen.
Ja, und ich finde das, also trotz aller Kritik, die man haben kann und vielleicht auch sollte, ich benutze dieses Tool, für mich ist das ein Tool, auch gerne, weil mich das auch vernetzt. Das kann man sich auch so vorstellen wie Spotify oder Amazon-Algorithmen oder Google-Algorithmen. Ne? Da gibt es dann so Funktionen, also wenn Sie das und das, wenn Sie den Beitrag interessiert und der Autor und das Thema, dann schauen Sie doch auch mal, dann dürften diese 5 Beiträge für Sie doch auch interessant sein. So, wie man das von Spotify kennt und dieser ja, und was weiß ich alles. Ne? Und darüber bin ich schon an Kollegen und Forschungsarbeiten gestoßen, die hätte ich sonst so nicht gefunden. Und dann hat die Leute sofort einen Klick weit entfernt und die Antworten. Und also ich benutze das teilweise mehr als inzwischen Bibliotheken, weil da alles zu finden ist. Ne? PH als eine Hochschule, die ja auch jetzt nicht so groß ist wie die HU, wo ich ja vorher war, die hat dann auch gewisse Journals einfach gar nicht in so Nischengebieten. Das kann sich die UB ja auch gar nicht leisten. Das ist ja auch alles selbstverständlich. Aber bei ResearchGate finde ich das Zeug. und genau, von daher ist das wie immer Fluch und Segen. Ne? Und das ist da auch so. Also ich bespiele und bediene das. Das hat was von Selbstmarketing so natürlich, kritisch ja auch dazu sagen. Aber es hat für mich auch einen hohen Nutzen. Und
ja, ich denke mal, für Ihren neuen Kolleginnen und Kollegen an der Hochschule wird es wahrscheinlich nicht mal einen Blick auf ResearchGate brauchen, sondern vielleicht bald einfach den Gang ins Nachbarbüro und mal an der Tür zu klopfen.
Ja, das wäre auf jeden Fall die Variante A.
Ja. Ja, Herr Giese, erst einmal vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und weiterhin einen schönen Einstand an der Hochschule. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, von Ihnen wieder zu hören und vielleicht auch dann das ein oder andere Mal zu lesen.
Ja.
Ja, ganz herzlichen Dank nochmal, dass Sie heute beim Bildungsflausch mitgemacht haben.
Ja, von meiner Seite aus vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Fand ich total spannend und das ist ja auch schön, wenn man mal so ein bisschen in einem informelleren Rahmen über so die Forschungsthemen und die Wissenschaft an sich, haben wir ja auch jetzt ein bisschen drüber gesprochen, mal sich austauschen kann. Vielen Dank.
Gerne, gerne. Es ist auch immer etwas persönlicher, als wenn man natürlich nur das Paper vor sich sieht und nur einen Namen daran stehen sieht oder wenn man doch die Stimme dann noch dazu hört.
Ja.
Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich jetzt nochmals für die Aufmerksamkeit. Das war auch für heute übrigens eine kleine Jubiläumsfolge, die Nummer 12. Das bedeutet, den Bildungsplausch gibt es damit jetzt auch schon seit einem Jahr und das ist ein kleiner Geburtstag, den wir heute sozusagen damit feiern. Deswegen auch vielen Dank für Ihre Treue und kurz und bündig sage ich jetzt zum Ende Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Das war der Bildungsplausch, der Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie auch die kommenden Folgen unseres Podcasts nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne bei Ihrem Podcast-Anbieter oder besuchen Sie uns auf www.ph-heidelberg.de/bildungsplausch. Dort finden Sie auch unsere Kontaktdaten, falls Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast haben. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Diese Folge wurde produziert von Birgitta Hohenester, Nicole Flint, Max Wetterauer und Anna Düchting. Mit freundlicher Unterstützung des Rektorats der Hochschule. Die Bildungsplausch-Musik kommt vom Fach Musik der Pädagogischen Hochschule Heidelberg mit Paul Stolze am Saxophon und Komposition und Christian Monninger am Klavier, Schlagzeug und Audioproduktion. Weitere Infos zu den beiden finden Sie auch unter www.jazz-saxophonist.de und www.momanddadrecords.de.